Genau, du hast jetzt ja diesen, bist jetzt ja auch links abgebogen wieder im Dungeon, ne?
Ja, genau.
Richtig, ja, genau. Du guckst du den Gang runter, es ist wie vorher auch schon mit Fackeln und Ähnlichem beleuchtet und am Ende, 20 Fuß ungefähr, siehst du eine T-Kreuzung. Da geht es nach links und nach rechts.
Okay, warte. Moment, warte, nach links, nach rechts. Aber
Genau, eine T-Kreuzung.
wenn ich jetzt links abbiegen würde, dann würde ich doch da wieder hinkommen, wo ich schon mal war. Weißt du, wo diese Truhe da war? Kannst du.
Eigentlich ja, aber anscheinend wohl nicht, wenn du da jetzt um die Ecke schaust.
Hä?
Da ist nicht die gleiche Stelle nochmal. Nein, nein.
Aber ich habe eine Karte mitgezeichnet. Warte mal. Aber es.
Tja, dann ist entweder deine Karte falsch oder dein Charakter hat einen Beobachtungsfehler gemacht. Das werden wir gleich sehen.
Immer diese Dungeons, ne? Mann, ey. Ja, okay. Ja, vielleicht habe ich ja gleich eine Falle. Dann sieht es gleich.
Kann auch nur ein Mimik sein. Hi, grüße dich.
Hallöchen. Hi, na, heute zu zweit.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich vermisse eine Stimme in meinem
Ja,
Ohr.
genau.
Der liebe Matze, der hat irgendwie so ein komisches Ding, das nennt sich Erwerbsarbeit. Das hat er jetzt heute mal irgendwie
Es
vorgezogen.
nennt sich Arbeit.
Ja, echt,
Ja.
ne? Ja, der muss eine Fortbildung machen, der ist total beschäftigt. Ne? Also der, ja, ist richtig fleißig, der gute Matze. Deswegen kann er uns heute leider hier nicht unterstützen.
Ja. Aber dafür sind wir da. Ich hoffe, wir
Genau.
vertreten ihn würdevoll.
Ja, also das ist schwer genug, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber wir geben unser Bestes, wie immer.
Genau. Unser allerbestes. Ja, eine neue Folge per Anhalter GG Fantastic. Diesmal nur von uns beiden, nur von Tini und von mir. Und wir haben euch nette Dinge mitgebracht. Tini, du hast es ja schon mal irgendwie so ein bisschen angeteasert und hast auch schon mal, also bist ja ganz begeistert, so wie du klingst.
Ja,
Erzähl doch
ja.
mal, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, also. Ich muss mich ein bisschen beherrschen, weil ich finde es echt geil. Also, ich lese, beziehungsweise ich höre ein Buch, und zwar Die Chroniken von Azur. Band 1 heißt Der Verfluchte. Ich bin
Okay.
allerdings schon bei Band 3. Geschrieben vom guten Bernhard Hennen, gelesen
Ah.
von Wolfgang Wagner. Und ich finde, der macht
Okay.
das echt gut. Ja, worum geht es da? Also, die ganze Handlung spielt in Azur, quasi die Welt. Das witzigerweise bekommt man auch irgendwie erst so später mit. So, das wird so beiläufig so genannt. Das fand ich ganz
Ja.
amüsant. Es ist nicht so am Anfang wie Willkommen in Azur. Nein, es ist eher so, du wirst in etwas reingeschmissen. Und zwar den
Aha.
Prolog. Ich muss auch sagen, die Prologe finde ich sehr, sehr gut. Also so wie
Okay.
im ersten, zweiten und dritten Teil, das sind immer unterschiedliche Prologe, das ist logisch irgendwo, die so ein bisschen die Charaktere, die darin vorkommen, beleuchten, beziehungsweise das, was passierte und warum das jetzt so ist. Fand ich sehr geil. Also, diese
Ja.
Welt existiert scheinbar ohne Magie. Es gibt Erzpriester,
Ja.
die zwar eine alte Prophezeiung kennen. Und zwar geht es um einen Mond, einen schwarzen Mond. Und der soll gewisse Dinge mit ankündigen.
Okay.
So, und nun geht es um mehrere Hauptpersonen. Es geht einmal um Milan Tormeno, das ist der Sohn des Erzpriesters. Dann gibt es Nandos Tormeno, das ist halt eben der Erzpriester.
Ja.
Dann gibt's noch Nook, das ist eine, ich sag jetzt mal, geheimnisvolle Frau. Und Felicia, das ist ebenfalls eine, ich sag eher Anführerin ist sie. Bekommt man am
Klingt schon mal
Anfang
spannend.
doch schon mit irgendwo. Genau, es ist so, dass es natürlich auf diesem, also diese Insel, auf der es jetzt spielt, das ist Cilia. Und da gibt es klassischerweise Machtkämpfe und Intrigen. Und man muss allerdings auch wissen, dass Celia vor einiger Zeit oder vor mehreren Jahrhunderten einem anderen, sag ich mal, Volk gehört. Also da lebten halt Menschen.
Ah, ja.
So, und dann emigrierten dort Menschen, die dann diese andere also Menschen quasi vertrieben haben.
Also so. Ist nicht kolonisiert worden im klassischen Sinne, wie Einheimische geblieben, sondern die sind direkt vertrieben worden.
Die sind direkt vertrieben worden, genau. Und die haben jetzt noch unten, sag ich mal, so eine Insel, noch so ein kleines Überbleibsel, was sie halt hart verteidigen. Und die Leute, also die Kaufleute von Celia und dieser ganze Zusammenschluss, die möchten halt jetzt endgültig vernichten.
Ja. So.
Und darum, quasi um diesen riesigen, ich sag mal, Feldzug geht es auch. Aber jetzt muss man sich vorstellen, du lebst in dieser Welt, die eigentlich magiearm ist. Aber dann passieren Dinge. Denn Leute beginnen an Meeren mehr und mehr zu glauben. Es entstehen Geschichten, eine Meer oder eine Figur aus einem Meer wird auch dargestellt, weil jemand sich an seinen Vater rächen möchte, ihn quasi ans Auswischen möchte. Und da beginnt das ganze Drama, sage ich mal so. Denn diese Gestalt, die er nachahmt, wird dann in alle Munde gebracht. Ja, habt ihr diese Figur gesehen? Es ist übrigens eine Art Krähe. Habt ihr den Krähenmann gesehen? Und der kommt und holt das Silber. Und so wird diese Mär immer mehr und mehr verbreitet. Und mehr Leute glauben daran. Und auf einmal ist diese Figur auch da. Das heißt also, diese ganze Geschichte spielt in einer Zeit, wo, wenn du an etwas glaubst und mehrere Leute an etwas glauben, es wahr wird.
Ah, okay. Das heißt, es ist ein bisschen wie in der Discworld, wo dann durch das Glauben an Götter diese plötzlich Macht kriegen. Also die Geschichten kriegen Macht durch den Glauben.
Genau, genau. Aha. So. Aber du kannst damit auch Dinge, sag ich mal, die eigentlich tot sind oder tot waren, wieder zurückholen. Du kannst, wenn du jemanden die ganze Zeit glauben machst, ja, du bist ja aber der und der und du wurdest ja von dem und dem so erkoren und benannt. Irgendwann, wenn das genug Leute gehört haben und auch glauben, glaubt diese Person es auch. Aha, und der Charakter ändert sich komplett. Und jetzt ist es ja so, jetzt habe ich ja gesagt, es gibt eine Art Prophezeiung. Und eine gewisse Erzpriester, sag ich mal, Gesellschaft, die Dinge auch irgendwo gesteuert haben. Okay. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, warum und was passiert da eigentlich? Und welche mächtigen Wesen kommen da noch zum Vorschein? Wie sind dann die Leben von Milan Tormeno und seinem Vater, sag ich mal, weiterhin vorherbestimmt? Oder sind die zu mächtig mit ihren Gaben, dass man sie vielleicht gar nicht mehr da haben möchte?
Ah, okay. Das heißt, dann entsteht ein Konflikt quasi.
Genau. Und die Charaktere, die oder zumindest einer von den Charakteren, also der Erzpriester, der ja schon recht mächtig ist, nur so als Erzpriester, ist auf einmal in einer oder findet sich in einer Situation wieder, wo das gar nicht mal so schön ist, Erzpriester zu sein. Und ja, er dann eher um sein Leben bangen muss, zum Beispiel. Und nochmal zu diesem Prologen. Also, der erste Prolog, den ich gelesen habe, vom ersten Buch, da war so, er war einfach in der Hinsicht krass geschrieben, weil du hattest mit diesen Figuren, die darin drinnen gespielt haben, immer noch irgendwie die Hoffnung, dass sie da in Anführungsstrichen heil rauskommen. Oder zumindest einige. Bei einigen war es relativ offensichtlich. So, und es bis zum Schluss dachtest du, naja gut, jetzt muss doch aber irgendwie was Gutes für diese eine Person da passieren, zum Beispiel. Also, dieser Prolog war echt brutal. Es ist so ein bisschen wie Game of Thrones, dass da viele Menschen sterben auf einmal. Aber es ist richtig gut gemacht. Es ist wirklich, wirklich krass. Und dieser Prolog hat halt auch Auswirkungen auf die Familie Tormeno.
Okay. Ich meine, Bernard Henn ist ja nun jemand, der auch nicht unbedingt davor zurückschreckt, auch mal Hauptfiguren über den Jordan gehen zu lassen, wie es so schön heißt.
Genau.
Ja,
es, das, also, freut mich. Es ist wirklich so. Es kam auch mal wirklich dann vor im Buch 2, dass dann Leute, wo du eigentlich denkst, so, ach man, komm, ja, sie sind Nebencharaktere, aber eigentlich kann man doch eigentlich mal was Gutes für sie tun, so nach dem Motto. Und dann haben sie, sag ich mal, tja, haben sie es nicht überlebt. Aber auch einfach so gnadenlos. Ich meine, ja, sie haben tatsächlich jemand anderes gerettet, aber einfach zack, bumm, ja, bewegt sich nicht mehr. Und du denkst so, warte, was? So ist er gestorben? Kann doch jetzt nicht sein. Also.
Ja.
Also ich bin davon begeistert. Ich mag es sehr. Ich finde es eine tolle Geschichte. Ich bin auch wirklich jetzt sehr gespannt auf die, ich sage es mal, letzten 50% des dritten Buchs, was da jetzt noch so passiert, weil da muss langsam was passieren. Weil, soweit ich weiß, gibt es keinen vierten Teil. Und ja. Also.
Okay.
Stay tuned.
Wie weit bist du denn mit dem dritten Teil jetzt ungefähr?
Ja, Hälfte ungefähr.
Hälfte. Das heißt, ja, da muss ich noch einige Plotpoints müssen sich noch auflösen quasi.
Ja, schon. Ja, schon. Also, das muss jetzt in diesen 50% noch passieren. Also da dachte ich so, okay, Leute, ihr müsst mal so ein bisschen was, ne, ihr müsst was tun. Wir haben nicht mehr so viele Seiten.
Nee, das stimmt, ja. Ja, sowas kenne ich bei so Serien, wo man sich denkt, oh, okay, das ist jetzt die letzte Folge. Es ist noch eine halbe Stunde und dann, ja, wie wollen die das jetzt auflösen, ne?
Ja, also.
Wahnsinn, ja.
Ich kann es empfehlen.
Ja, cool. Ja, sehr schön. Wir werden das wie immer auf Graf verlinken, unserem Lieblingsbuchladen. Ja. Hier in Braunschweig, ja, unser Lokalheld. bei dem ihr übrigens auch bestellen könnt, ohne irgendwelche Versandgebühren bezahlen zu müssen. Ihr könnt freiwillig Versandgebühren bezahlen, wenn ihr möchtet.
Finde ich übrigens, das wusste ich gar nicht.
Ja, man kann selber angeben, ich will Versand bezahlen und wie viel. Man kann aber auch einfach das kostenfrei versenden lassen von denen. Coole Option. Sehr förderungswürdiger, würdiger Buchladen.
Ja, definitiv, genau. Definitiv. Ja.
Ja.
Okay, ja, Michel.
Ja.
Was hast du denn so im Petto?
Ja, ich bin ein bisschen optisch in die Vergangenheit gereist, könnte man sagen. Sozusagen. Hast du die Serie Dark gesehen?
Ah, nee. Tatsächlich
hast
nicht.
Du nicht gesehen, dann solltest du das vielleicht nachholen.
Okay, ja.
Ist eine sehr empfehlenswerte Serie, aber über Dark geht es nicht. Aber es geht um eine Serie, die von Jantje Friese und Baran Bo-Oda gemacht wurde. Das sind nämlich die Showrunner von Dark. Die haben im Jahr 2022 eine neue Serie herausgebracht, die leider ein Jahr später auch schon wieder gecancelt wurde. Oh. Aber die erste Staffel, 8 Folgen, deswegen ne, auch überschaubar, jeweils 45 Minuten, ist abgeschlossen. Das heißt, man kann sich diese Serie angucken, 8 Folgen, wie ein langer Feature-Film oder wie eine Kurzserie. Mhm. Genau, 1899 heißt diese Serie. 1899, und okay. Spielt auf einem Dampfschiff, auf das von Southampton aufbricht nach New York. Das Schiff heißt Kerberos und ist ein Schiff, das von einer deutschen Reederei an eine englische Reederei verkauft wurde.
Okay, ja.
Genau, und es geht halt um das, es geht um den Kapitän, aber auch um die Passagiere an Bord. Und was man gleich am Anfang erfährt, ist, dass ein Schiff, das ist das Schwesterschiff der Kerberos, das ist die Prometheus, dass die seit ein paar Wochen vermisst wird.
Oh nein.
Oh, genau. Oh. Und das ist am Anfang auch erstmal nur so ein, ne, das schwebt so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über allem, so, oh ja, ne, Seefahrt ist auch gefährlich und so weiter. Die Serie ist unglaublich düster und dunkel, also optisch als auch so vom Prinzip her. Es fängt damit an, dass das Ganze, also dass das Intro mit White Rabbit beginnt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Lied.
Ich kenne ein Lied, was so heißt, aber ich weiß nicht, was das ist.
Es ist hier One Pill Makes You Larger. Ja, also es ist so ein, geht quasi um diese Alice in Wonderland.
Ja, ach so, ja, das habe ich tatsächlich mal gehört.
Ja.
Okay.
Ja, also voll, ne, also es ist, genau, das fängt damit an, ist also so ein bisschen, passt nicht in die Periode, Zeitperiode, aber das macht nichts. Das tut der Serie gar keinen, tut ihr nichts Schlechtes, sondern tatsächlich eher was Gutes. Also so die Start- und die Endmusik ist halt anders. Mhm. Es kommt auch zwischendurch eine sehr unheimliche Version von Die Gedanken sind frei drin vor, von einer Kinderstimme gesungen. Okay. Oh aber da will ich nicht spoilern. Genau.
Deswegen ein bisschen gruselig.
Die Serie ist sehr, sehr, sehr gruselig gehalten. Also das ganze Schiff ist halt auch schwarz angemalt komplett. Ne, also, genau. Also
aber ist das Schiff so als einfach nur, also ist es einfach nur so als Passagierschiff von A nach B, genau, ganz normal? Oder ist es so als Ausflug?
Nee, das ist ein Passagierschiff. Es wird auch gezeigt, wie das Leben an Bord ist. Mhm. Die meisten der Passagiere, die so im Fokus stehen, sind natürlich so erste Klasse. Mhm. Und die kommen aus allen Bereichen der Welt, also europäischen Bereichen und auch aus Asien.
Ja.
Also ich kann mal ganz kurz erzählen, worum es so geht. Also es geht darum, dass es einmal darum geht, dass alle irgendwie eine Hintergrundgeschichte haben und einen guten Grund haben, nach Amerika auszuwandern. Mhm. Also alle haben irgendwie so ein, so ihre Vergangenheit, die sie mitbringen, die sie auch belastet. Und das bringen sie natürlich alles an Bord noch mit. Mhm. Emily Beecham ist eine der Schauspielerinnen, die spielt Maura. Und Maura ist eine der ersten Frauen, die in England Medizin studiert haben.
Ach krass. Okay,
also eine der ersten weiblichen Ärztinnen der damaligen Zeit. Und das ist natürlich auch schwierig für sie, da in dem Feld zu bestehen. Und auch einer der Gründe, warum sie nach Amerika gehen will, weil sie sich da mehr Freiheit erhofft. Mhm. Naja, und die Tatsache, dass sie so einen seltsamen Brief hat. In der ersten Folge sieht man nämlich auch schon, dass sie auch nicht die Einzige ist, die diesen Brief hat. Mehr sage ich dazu nicht.
Oh nein.
Genau, ne, auf dem halt steht, ne, das, was einst verloren ging, wird wiedergefunden werden. Und
what?
Genau, es ist eine deutsche Serie, aber der Cast ist international. Also Emily Beecham ist eine britische Schauspielerin und spielt auch einen britischen Charakter. dann kommt der Captain drin vor, das ist Ike Larsen, das ist ein Deutscher, der wird gespielt von Andreas Pietschmann.
Das sagt auch tatsächlich ein nichts.
Relativ bekannter deutscher Filmschauspieler, der unter anderem auch in Dark mitgespielt hat.
Ah, okay.
Da hat er halt eine große Rolle gespielt. Der hat ansonsten ganz viel Krimis gespielt. Ne? Also GSG 9 war da dabei.
Vielleicht habe ich ihn da mal drin gesehen. Das Ding ist, mir sagen Namen halt eigentlich nicht so viel. Das ist das Problem.
Genau. In dem neuen Film Nürnberg hat er Rudolf Hess gespielt, zum Beispiel.
Ah, ja, ich habe den Trailer gesehen.
Ja, okay. Ja, genau. Und in dem Film Mary of Nazareth hat er Jesus gespielt. Also, genau.
Okay.
Also ein relativ bekannter deutscher Schauspieler, der einen sehr, sehr wettergegerbten und niedergeschlagenen Captain spielt, der auch offensichtlich trinkt und also ein Alkoholproblem hat. Das hat Gründe, das erfährt man später, da will ich auch nicht spoilern. Also der ist auch ziemlich fertig. Dann gibt es unter anderem einen der Charaktere, der nicht in der ersten Klasse ist, sondern in der dritten Klasse. Der wird von Alexandre Villon gespielt. Sein französischer Name ist aber ein bekannter dänischer Schauspieler. Der spielt halt einen sehr religiös fanatischen dänischen Auswanderer. Da gibt's dann auch so ein Ding, ne, mit einer Schwangeren, seine Tochter ist schwanger und der Sohn hat eine Narbe im Gesicht und das scheinen alle ziemlich fertige Leute zu sein, die müssen unbedingt auswandern, um da irgendwie ein vernünftiges Leben zu haben. Also die ganze dänische Gruppe sind auch mit einem Pastor unterwegs und die wollen da irgendeine Kirche bauen. Also die sind halt so klassische religiöse Auswanderer.
Okay.
Mhm. Genau. Na, das sind so ein paar von den Leuten. Also es gibt, ne, Maciej Musial spielt mit, das ist ein polnischer Schauspieler, der spielt einen polnischen Kohleschaufler. Also es spielen tatsächlich Leute aus den entsprechenden Ländern.
Auch dann
die Charaktere aus den Ländern, genau.
Ja, ne? Das ist doch schön eigentlich.
Genau, ja.
Geil. Finde ich
richtig
mal gut.
Geil. Ja. Ja, das heißt, das Ganze ist auch es wird auch in den verschiedenen Sprachen dann mit Untertiteln gesprochen. Die Leute sprechen also ihre Sprachen.
Was? Und das ist richtig cool. Okay, ja gut, für uns ist das dann ja wahrscheinlich der deutsche Untertitel dann für alles, ne?
Du kannst es mit deutschem Untertitel auf Netflix gucken, genau.
Oder halt ist, auf Englisch komplett, mit Englisch.
Oder auf Englisch komplett, wie du halt willst. Ne? Also, was heißt auf Englisch? Du guckst es halt in allen Sprachen gleichzeitig mit halt deinem Untertitel, den du haben willst.
Ist ja geil.
Genau, es gibt dann noch so ein bisschen auffällig so zwei, naja, sie werden als Brüder vorgestellt, spanische Brüder, der eine als Priester, der andere ist ein reicher Typ, der so ein bisschen sehr auf sehr horny wirkt. Dann gibt es eine ältere und eine jüngere Chinesin, die sich als Japaner ausgeben.
Was? Geil, okay. Das genau, ein Grund zu der Zeit irgendwie?
Ja, definitiv. Damals gab es den Chinese Exclusion Act in Amerika, dass Chinesen nicht nach Amerika einwandern durften. Und tatsächlich sogar chinesische Arbeiter aus Amerika ausgewiesen wurden, nachdem die Eisenbahnen quasi fertig waren.
Ja, ich wollte gerade sagen, die haben doch die Eisenbahn eigentlich gebaut und dann wurden die einfach wieder weggeschickt.
Ja, genau. Okay, für die Arbeit waren sie gut genug so ungefähr und dann, Rassismus, wissen wir ja.
Boah, volle Kante.
Genau. Dann gibt es noch ein französisches Ehepaar, die so ein bisschen auch upper class sind, die aber eher eine unglückliche Ehe zu führen scheinen, also obwohl sie gerade frisch verheiratet sind. Dann gibt es eine, ich sag mal, britische wohlhabende Dame, die auch noch eine interessante Vergangenheit hat. Das ist wirklich höchstgradig spannend, total internationaler Cast, richtig cool. Es wird halt vor allen Dingen auch mit diesen sprachlichen Unterschieden gespielt. Ne? Also es ist halt so, dass die Leute dann die Sprachen, die sie sprechen, ne? Also die verstehen sich nicht automatisch.
Ich wollte gerade sagen, die Kommunikation ist dann ja auch ziemlich schwer, ne? Und wenn du jetzt schon so angeteasert hast, dass da einige Leute irgendwie so einen creepy Brief haben und das alles so in Dunkel ist und das Schiff so in Schwarz ist und man sich dann nicht versteht. Ja. Oh je.
Und da ist halt zusätzlich auch noch ein ziemlich starker Mystery-Aspekt drin. Mhm. Also es ist, wird als Period-Drama, Mystery, übernatürlicher Horror und Science-Fiction beschrieben.
War alles. Okay.
Ist einfach alles mit drin. Ne, also die Tatsache, dass es von den Dark-Machern ist, sagt schon einiges, dass da einiges an Mindfuck im Hintergrund abläuft. richtig gut. Also ich habe es noch nicht ganz fertig geguckt. Mhm. Aber es sind schon einige Dinge passiert, wo ich mir dachte, das ist überraschend.
Oh, okay.
Hatte ich nicht mit gerechnet. Also es gab schon so ein paar Sachen, mit denen habe ich gerechnet, aber so ein paar Sachen sind doch irgendwie anders als erwartet. Naja, und ich möchte nicht spoilern. Aber ich möchte diese Serie sehr empfehlen.
Okay.
Ich kann natürlich noch nicht sagen, ob das bis zum Ende so bleibt oder ob die dann irgendwann ein Kutter abbricht. Das müsst ihr dann selber erfahren. Aber die ersten 4 Folgen haben wir geguckt und die waren hervorragend.
Also immerhin die Hälfte. Das ist doch schon mal gut.
Genau.
Und wenn die gut sind, weiß ich nicht.
Ja, und bis dahin sind genug Dinge passiert, dass man sagen kann, oh Gott, jetzt muss ich wirklich wissen, wie es weitergeht.
Krass.
Mein erster Gedanke war übrigens, scheiße, sind da geile Ideen drin für Call of Cthulhu.
das ist dann auch immer, finde ich auch cool, ne? Wenn du so Serien siehst und die so denkst, oder Filme siehst, das könnte ich gut irgendwo in meinen Pen and Paper einbauen.
Ich will ja nicht sagen, dass ich mich oft inspirieren lasse, aber ich lasse mich oft inspirieren. ich habe mittlerweile gelernt, wie man die Dinge so einbaut, ohne dass jemand merkt, dass es diese Sachen sind. Also ich muss es halt unauffällig und
Und wenn man das nicht unauffällig macht, sondern mit voller Absicht, so dass man es merkt, dann ist es halt Credit zu etwas, was gut ist. Ist doch auch voll okay.
Genau. Einer deiner Mitspieler hat sich übrigens darüber beschwert, dass wir dir Flausen im Kopf
Das habe ich auch mitbekommen. Und ich so, shit, ich glaube, ich muss diese Folge nochmal hören, ich muss wieder so aufschreiben. Ich muss dann tatsächlich nochmal irgendwie reinhören, damit ich dann wieder so die ein oder anderen Ideen und mir aufschreibe.
Klar. Grüße gehen raus. Die schlimmsten Vorschläge kommen hier von uns, von Mats und mir. Ne? Also,
ist immer wieder fantastisch mit euch. Ist immer wieder fantastisch. Es ist geil. Ja.
Wir haben uns auch schon anhören müssen, dass wir sehr speziell sind am Spieltisch, also im positiven Sinne, ne? Dass es sehr viel Spaß macht, mit uns zu spielen, aber dass einige unserer Ideen dann doch etwas gruselig wirken manchmal.
Ja, aber wenn es das Genre hergibt, warum nicht? Vor allem Cthulhu, ne? Also das ist schon...
Genau. Ich erinnere mich an das... Shadowrun gemacht.
Ja, oh, Okay. Ja, ja. Shadowrun habe ich nur zweimal. Obwohl, das eine Mal würde ich gar nicht mal zählen. Habe ich nur einmal quasi gespielt. So.
Ja.
Und ich kann dir noch nicht mal sagen, welche Edition das war.
Okay.
Und dementsprechend kenne ich mich da noch nicht so wirklich ganz aus. Ne? Also ich weiß so im Groben, wieso die Welt jetzt da gerade so ist. Und das war's.
Ja, also... ja, also folgendes ist Shadowrun wäre so das Klassische, was halt keinen Dungeon hat. Ich glaube, dass einige Dungeon Master verwirren würde. Und damit sind wir auch schon im Thema.
Genau, dann gibt's den Game Master statt den Dungeon Master.
Ja, genau. Oder wie auch immer. Ne? Es gibt ja immer einen anderen Namen. Ich finde Dungeon Master sowieso als Bezeichnung so ein bisschen, Spielleiter finde ich interessanter. Manche nennen es ja auch Regisseur.
Echt?
Aber ja, das Draw Steel zum Beispiel ist es der Regisseur, der Director.
Das ist ja, okay. Das habe ich noch nie gehört, dass man, okay, krass. Ja, ja gut, genau. Letztendlich wird es ja auch irgendwo passen.
Alien nennt es Game Mother.
Game Mother. Okay, geil.
Die Game Mother, genau.
Ja,
es gibt ganz viele, genau. Im Deadlands ist es der Marshall, also deswegen, ne?
Oh, ja. Das ist auch sehr interessant.
Ja. Mhm. Aber erstmal, bevor wir damit überhaupt anfangen, zu gucken, was ist ein guter Dungeon, müssen wir erstmal darüber reden, was eigentlich ein Dungeon ist, oder?
Ja, darüber habe ich mich auch nachgedacht, weil es von dem reinen Wort her, Dungeon ist ja auf jeden Fall etwas Unterirdisches.
Ja, na, ja.
So.
Kennst du denn die Wortbedeutung des Wortes Dungeon? Hast du das mal nachgeguckt?
Nee, habe ich jetzt so spontan nicht.
Okay, Dungeon.
Kläre mich auf.
Genau, jetzt kommt derjenige, der mal ein bisschen Geschichte studiert hat. Nein, sehr Dungeon gut. Kommt von dem Wort Donjon.
Aha.
Und das ist quasi der Hauptturm einer Burg. Und der Dungeon, der Donjon, ist quasi eigentlich das, was den Kerker unter dem Hauptturm einer Burg bezeichnet.
Ist das der Burgfried dann immer?
Das ist der Burgfried quasi.
Okay.
Donjon ist der Burgfried. Das ist quasi das altfranzösisch-englische Wort.
Ja.
Und dann kommt daraus das Wort Dungeon im Grunde genommen.
Also ist ja im groben Kerker.
Huh? Im Grunde ist es der Kerker, ne, es gibt ja auch den Begriff Oubliette, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Das ist das Loch im Boden, ne, mit dem Kerker drunter, das Oubliette heißt das Vergessene oder das zu vergessen, irgendwie sowas.
Okay, nee, das so gut war mein Französisch, ich weiß Französisch.
Genau. Oubliette ist vergessen, genau. Ja, die meisten Steinburgen in England sind ja tatsächlich von den Normannen gebaut worden. Also erst mit William the Conqueror gab es richtige Steinburgen in England.
Ja, das weiß ich auch noch. Das sagt mir auf jeden Fall was. Aber das mit dem, wie ist das, Oubliette?
Die Oubliette, genau.
Die Oubliette, das sagt mir tatsächlich nichts.
Das Loch des Vergessens.
Oder? Das Loch.
Ja, ist ja so. Das ist quasi, ne, da hast du die Leute zum Vergessen reingeschmissen.
Oh. Gott.
Ja,
so ja.
Ist das halt, ne? Genau. Aber
okay.
Im Rollenspiel benutzen wir Dungeon ja so ein bisschen anders, ne?
Ja, also ich würde jetzt sagen, wir benutzen es eher für verwirrende Gänge, viele Räume, viele Fallen und viele Gegner, die irgendwo im Dunkeln hocken.
Ja.
Das ist
so. So eine klassische Definition, ne?
Ne, genau. Das ist eine sehr, sehr klassische.
Genau. Ich würde tatsächlich sogar, also ich persönlich gehe da sogar viel weiter und würde den Dungeon auf eine Metaebene ziehen. Und würde sagen, alles ist ein Dungeon.
Ja, erzähl weiter. Gewagt. Ja, ich bin interessiert. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber erzähl mal.
Ja, genau. Also die Struktur eines Dungeons gibt ja im Grunde genommen ein bisschen eine Abenteuerstruktur vor. Früher hat man dann ganz viele, keine Ahnung, leere Räume gehabt und irgendwie lange Beschreibungen und so weiter und so fort. Kennst du das Prinzip des Five-Room-Dungeons, des Fünf-Raum-Dungeons?
Ja, genau darauf wollte ich mich auch hinaus.
Ja, genau. Und der Fünf-Raum-Dungeon ist eigentlich ganz klassische Erzählstruktur, wenn man es genau nimmt.
Ja, das stimmt.
Genau. Und deswegen ist meine Theorie dazu, alles ist ein Dungeon. Das heißt, wenn ich ein Abenteuer gestalte, gestalte ich im Grunde genommen einen Dungeon. Das muss jetzt kein physischer Dungeon im Sinne einer Höhle oder eines Verlieses sein, Das kann auch ein Wald sein oder, keine Ahnung, ein Stadtviertel mit ein paar Gassen.
Mhm.
Dass die Abenteuerstruktur selber ist quasi der Dungeon.
Ja, das ist, ist finde ich auch so sehr interessant, die Ansicht. Na, also, auch das mit den fünf Räumen, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich mir das mal durchgelesen habe. Aber ich habe es mir tatsächlich mal durchgelesen. Und es ist fast ja schon, wie du gesagt hast, wie halt die Geschichte, die irgendwie abgeht, ne? Mit ich sag es mal ganz stumpf, man kommt irgendwie mit den Helden rein, erfahren sie irgendwas, dann gibt's irgendwie noch mit Kampf und Niederlage und dann, ich sag mal fast schon, ich will nicht sagen so eine Art Heldengeschichte, aber so eine Art Heldengeschichte nur halt für die Umgebung, sag ich mal so gebaut, ne? Dass die Charaktere dann in diesen Räumen ihre Heldengeschichte durchgehen können. Mit Sieg, Niederlage und dann der Endkampf, wo sie dann in Anführungsstrichen zum Held werden, was dann halt Raum Nummer 5 ist am besten, oder? War das nicht so?
Ja, also ich kann jetzt mal ganz kurz reingehen. Es gibt diese klassische 5 Raum. Der erste Raum ist quasi Eingang und Wächter, ne? Also so, was ist quasi, es muss ja einen Grund geben, warum der Dungeon noch nicht geplündert wurde. Und das kann man halt auf alles anwenden im Grunde genommen. Es muss nicht sein, was da irgendwie schon drin wohnt oder so, aber irgendwas, was halt dazu gehört. Das kann auch eine verborgene Tür sein oder der Eingang ist halt verborgen oder der Eingang ist gefährlich und man muss irgendwas Besonderes können, um da überhaupt rein zu können.
Ja.
Ja, genau. Der zweite ist dann irgendwie ein Puzzle oder eine Rollenspiel-Challenge, sowas in die Richtung und wenn man das erste, wenn man den Guardian, den Wächter quasi besiegt hat, dann kann man quasi zum Puzzle weitergehen. Ne, das kann ein direktes Puzzle sein tatsächlich oder kann auch tatsächlich irgendwie eine Rollenspielsache sein, dass man irgendwie überzeugen muss von irgendwas. Das dritte ist dann quasi der Setback, also das ist quasi der Rückschlag.
Ja,
wo die Charaktere dann den Rückschlag erfahren, wo es dann, ne, so ein bisschen, oh mein Gott, jetzt haben sie mal hart aufs Maul zurückgekriegt, müssen sich zurückziehen oder sie kriegen das Artefakt, aber das Artefakt ist irgendwie kaputt oder es muss noch was dazukommen. Raum 4 wäre dann das Climax, sozusagen der große Kampf, ne, so der große Endkampf. Und Raum 5 ist dann ist die Belohnung im Grunde.
Ah, okay, oder, stimmt, die Belohnung gibt es ja auch noch, ja.
Genau, oder wenn es eine Abenteuerstruktur ist, die in Richtung Kampagne geht, kann Raum 5 für das Abenteuer auch der Plot-Twist sein, der dann in den nächsten Raum 1 fürs nächste Abenteuer führt.
Ja, genau.
Ja.
Das ist auch immer schön.
Ne? Das kann halt das auch sein. Genau. Das ist so eine ganz grobe Zusammenfassung, also der Fünf-Raum-Theorie.
Okay, aber wenn wir jetzt so ein bisschen basierend darauf uns anschauen, was jetzt ein Dungeon ist, beziehungsweise was ein guter Dungeon dann ist, dann finde ich, braucht er irgendwo schon diesen Rückschlag. Definitiv. Und den müsste man so ausbauen, dass die Charaktere, also die Spieler mit ihren Spielfiguren wirklich merken, okay, so wie wir jetzt sind, kommen wir da nicht durch.
Genau, das
weißt
kann du? Irgendwas sein.
So
genau.
dieses, wir sind noch nicht ready, der Gegner ist einfach noch zu stark oder wir haben irgendwas vielleicht übersehen. So. Aber auch immer noch so, dass die dann halt nicht umkehren und aus dem, in Anführungsstrichen, Dungeon rausgehen, weißt du? Das will man ja auch nicht.
Naja, es kann ja auch sein, ne, dass der Rückschlag bedeutet, dass sie das, was sie eigentlich erreichen wollten, noch nicht erreichen wollten. Und das setzt ja so ein bisschen Motivation voraus. Und ich glaube, dass das Teil der guten Dungeon-Struktur ist. Motivation.
Und den Plot-Twist, den finde ich auch gut.
Ja,
vor allem für eine Kampagne. Auch. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz gute Sache, dass man da doch irgendwas reinbringt, was die Charaktere vielleicht verwirrt oder vielleicht auch mal über ihre Einstellung gegenüber, weiß nicht, ihre Ansichten, sagen wir mal so, irgendwie vielleicht ein bisschen in Frage stellt.
Ha? Also kann ja auch eine Enthüllung sein, so ein Plot.
Oder,
es muss ja kein Plot-Twist
sein,
kann ja auch was sein, ne, dass sie rausfinden, was eigentlich die Motivation des großen Bösen ist oder sowas. Das kann ja auch am Ende eines Fünfraum-Dungeons sein, dass sie endlich rausfinden, warum eigentlich der Bösewicht, von dem sie ja schon wissen, wer er ist, überall Untote beschwört oder sowas.
Ja, so ein bisschen quasi die Background-Story des Bösen.
Ja, genau. Ja, genau. Das, ne, also gute Bösewichte, finde ich, sind sowieso wichtig. Also.
Ja. Genau. Definitiv.
Ohne gute Bösewichte kann ein Abenteuer gar nicht richtig bestehen. Und je nachdem, was man so als Abenteuerziel hat, kann das total unterschiedlich sein, was ein guter Bösewicht ist.
Ich bin ganz ohr.
Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt ein bisschen Bock habe, einfach auf Monster schnetzeln, dann ist ein guter Bösewicht der komplett einfach unmotivierte Untote, dem es nur darum geht, dein Gehirn zu fressen.
Ja, okay.
Das ist dann ein total toller Bösewicht, weil den kannst du ohne schlechtes Gewissen einfach umhauen, kannst dir die Goldmünzen schnappen, die am Ende des Ganges liegen, und hast einen glücklichen Abend erlebt.
Ja.
So.
Ja, ja, kann man so sagen. Das stimmt.
Genau.
Stimmt.
Vielleicht können wir das Pferd ja nochmal andersrum aufzäumen. Was macht für dich denn einen schlechten Dungeon aus?
Oh. Wie soll ich das beschreiben? Der absolut keine Spannung drin hat. Ich sag es mal so, der monoton vor sich hin plätschert. Ja. Also wo vielleicht sogar dieses ganz stumpfe einfach nur durchhauen und looten. So. Also wo so nichts rechts und links irgendwie passiert, wo man nicht mal irgendwie ein bisschen rätseln müsste, also ganz plain, also auch so die einfachsten Gegner, wo du auch, was heißt der einfachste, also wo du auch definitiv easy durchkommst, ne? Das fänd ich nicht schön.
Ja, fühlt sich nicht an wie eine Belohnung.
Genau. Fühlt sich so an wie, ja, okay, wir haben da jetzt ein bisschen was zusammen gesessen, wir haben ein bisschen zusammen gewürfelt und ein bisschen was getötet, aber irgendwie, so.
Ja.
Das wäre so, genau, das wäre so das. Genau. Ja. So, und wenn man das jetzt auf deinen, sag ich mal, größer bezogenen Dungeon, also wenn man das jetzt so auf die Welt, sag ich mal, bezieht, so, dann. Also dann würde ich sagen, wenn diese Welt keine eigene, Tiefe ist immer schwer zu definieren, ne? Aber so keine eigene Geschichte hat. So, warum ist das jetzt so? Warum ist jetzt dieses, vielleicht gibt's ja auch einen Grund, warum dieses Dorf jetzt armreich oder zerstört wurde. So, wenn da gar nichts bei rumkommt, wenn man einfach nur sagt, da ist ein kaputtes Dorf.
So. Ja gut, ich meine, da mache ich immer den Unterschied, ist es für mich relevant, warum das Dorf kaputt ist oder nicht? Oder ist das für mich einfach nur der Aufhänger, dass da ein kaputtes Dorf ist? Ne? Also brauche ich für alles einen Hintergrund, oder ist der Hintergrund dann wichtig, um mir die Geschichte und auch die, keine Ahnung, Motivation näher zu bringen? Ne?
Ja, also, da gebe ich dir recht. Ich meine jetzt, ja, das stimmt schon. Ich bin aber immer so noch der Typ Mensch, der so, und wenn es nur so einen kleinen Nebeneffekt ist, wenn man jetzt so irgendwie, ich sag es mal, in irgendeiner Truhe von jemandem da in diesem Dorf findet, ein Tagebuch, wo irgendwie drin steht, hey, die und die haben Beef und der hat damit gedroht, so und so was zu machen. Und ich habe ihn gesehen, wie er, keine Ahnung, ganz viele Fässer irgendwie irgendwo hin geschafft hat. Und dann kannst du vielleicht eins und eins zusammenziehen und sagen, okay, vielleicht hat der das Dorf in Brand gesteckt, weil irgendwas passiert ist. So. Ja,
ich meine, das kann natürlich auch Teil des Mysteriums sein, ne? Dass das am Ende des Fünfraum-Dungeons quasi als Enthüllung wartet.
Ja.
Ne, dass man es nicht am Anfang weiß, aber das ist dann ja ein Mysterium. Gerade dann, wenn man sagt, naja, also eure History-Checks haben ergeben, hier gab es keinen größeren Krieg, keinen Konflikt. Mhm. Eigentlich wisst ihr gar nicht, warum das Dorf hier kaputt ist.
Ja. Aber sowas finde ich interessant, weißt du? Und das meine ich mit, wenn eine Welt so keine Charakter, so diese kleinen, ich sag mal, diese kleinen spicy Sachen so nebenbei, die finde ich, find ich interessant.
Ja. So. Für mich ist immer Plausibilität wichtig. Also, wenn ich jetzt mal so einen richtigen klassischen physischen Dungeon habe, so dieses, okay, du hast irgendwie 25 Level untereinander und auf jedem Level leben andere Monster. dann muss es eine für mich plausible Dungeon-Ökonomie geben. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, es muss, also, ne, wenn ich auf Level 1 Orks treffe und auf Level 2 Skelette, warum gehen die Orks nicht tiefer oder warum kommen die Skelette nicht hoch?
Ja.
Und wenn ich dann auf Level 3, keine Ahnung, irgendwie eine Höhle finde, in der Trolle leben, ja, wovon ernähren die sich?
Mhm.
Weißt du? So, also es muss innerhalb der Spielwelt Sinn ergeben. Es muss jetzt nicht, ne, irdisch, weltlich, logisch sein, aber es muss irgendwie innerhalb der Spielwelt plausibel sein, warum das so ist.
So frei nach dem Motto, jedes Level hat sein eigenes Biotop.
Genau, das kann man so natürlich bisschen machen. Also ich weiß nicht, ob du den Dungeon of the Mad Mage kennst.
Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe zwischendurch nur mal reingelesen, weil ich mir da so ein paar Ideen geholt habe. Okay. Aber ich bin hauptsächlich so in Ebene, was ist denn das? Wo ist denn dieser Skullport?
Ja, das ist irgendwie Ebene 5, 6, 7, keine Ahnung.
Nur in denen bin ich da gewesen, genau. So ein bisschen, hab mir hier und da was rausgeholt. Also nicht tief.
Genau, also für alle, die es gar nicht kennen, das ist für Dungeons & Dragons einer der klassischen Mega-Dungeons, der für die 5. Edition noch neu aufgelegt wurde. Und ist halt, glaube ich, ein 20-Level-Dungeon.
Ja.
Und basiert auch darauf, dass man dann von einer Taverne aus durch das Yawning Portal dort anfangen kann. Das ist so ein bisschen so ein Abenteurer-Wettbewerb fast schon, wie weit man da in diesem Dungeon kommt, der sich auch automatisch irgendwie resettet. Gibt auch einen innerweltlichen Grund dafür, warum das Ding so ist, wie es ist. Aber das ist halt so klassische Mega-Dungeon-Struktur.
Ja.
Nicht ganz so groß, aber ich finde auch sehr, sehr gut strukturiert und auch sehr gut erklärt, warum Dinge so sind, wie sie sind, ist vom Kobold Press die Scarlet Citadel. Das leite ich gerade.
Ja, okay.
Das ist, ist auch ein mehrstufiger Dungeon. Wie sich bei unserer letzten Spielrunde rausgestellt hat. Lieber Matze, es tut mir leid, aber du hast es sportlich genommen, deswegen ist es gut. Ein tödlicher Dungeon.
Oh je.
Genau, also Matzes Charakter ist in der letzten Spielrunde von einem Troll in die Wand eingearbeitet worden.
Oh je.
Ist fester Bestandteil des Dungeons, könnte man sagen.
Mhm.
Ne, was die anderen Charaktere daran sahen, dass die Verzauberungen, die Matzes Charakter den Waffen gegeben hatte, aufhörten, als sie auf der Flucht waren. Und sie enden, wenn der Charakter stirbt. Ja.
Genau.
Aber wie gesagt, Scarlet Citadel, das spoilermäßig, das ist ein Kampf, der nicht fair gedacht ist. So, das ist nicht so, dass man da reingeht und sagt, oh ja, genau, wir haben jetzt genau das richtige Level und wenn wir jetzt taktisch richtig vorgehen, dann werden wir jeden Kampf immer überstehen und werden, ich habe das auch am Anfang gesagt, du musst weglaufen.
Ah, okay.
Also es gibt Stellen, da musst du weglaufen. Und ich glaube, die sind einfach nicht schnell genug weggelaufen.
Okay, aber das finde ich auch sehr interessant, wenn man das so macht. Also so ein bisschen Open World, so man hat halt Feinde, oder also sagen wir mal Gegner, man hat Gegner oder Kreaturen drin, die einfach stärker sind.
Richtig. So,
und wenn du es nicht rechtzeitig checkst, dann tot.
Genau. Genau, und also wenn sie jetzt durch dieses Level durchfahren, sie haben halt rausgefunden, als sie auf das neue Level gekommen sind, dass es von da einen geheimen Ausgang gibt. Das heißt, sie müssen nicht mehr durch den Rest des Dungeons bis da runterlaufen, sondern können halt durch einen anderen Eingang wieder reinkommen. Das ist einfach so, dass sie jetzt sich eine genaue Taktik überlegen müssen, wie sie dieser tatsächlich kleinen Armee, die da unten wohnt, Herr werden oder wie sie an der vorbeikommen. Also vielleicht müssen sie auch gar nicht besiegen.
Ja, das ist auch ein gutes Konzept für ein Dungeon quasi, ne? Also, dass man sagt, so, du hast hier und da definitiv Gegner drin, die du besiegen kannst und hier und da auch Gegner drin, die du nicht besiegen kannst. Und vielleicht hast du ja auch Gegner drin, die vielleicht dann nicht mehr Gegner sind, sondern dich gegebenenfalls unterstützen können, wenn du es richtig anlegst. Und dann kannst du vielleicht den einen oder anderen besiegen.
Ja, also dem ersten Level haben sie sich auch mit einem der NSC, der da wohnt, ich sag jetzt nicht angefreundet, aber quasi so eine Art Nicht-Angriffspakt geschlossen.
Das ist smart.
Genau, also das funktioniert manchmal. Ne? Da muss man eben genau gucken, wie man daran vorbeigeht und was man da macht. Ne? Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, wie man an solchen Herausforderungen vorbeikommen kann.
Ja, das ist schon ganz cool. Ja. Was ist denn, gibt es nicht auch noch von Dungeons & Dragons dieses wie heißt denn das, mit dem untoten Licht? Wow, untoten Licht. Also mit dem
das
Licht.
Mit dem untoten Licht, du meinst?
Ja, genau. wie heißt denn das? Tomb of...
Tomb of Annihilation, ja.
Ja, genau. Ist es nicht auch, kann man das nicht auch sagen, dass das eine Art Dungeon ist? Weil du kommst ja auch irgendwie ran, ne? Du hast ja eine Reise dahin wie heißt das, die Insel Kult.
Das Grabmal der Vernichtung ist ein Dungeon, genau.
Genau.
Das Abenteuer auch viel der Geschichte davor, bevor du überhaupt bei dem Dungeon bist, erzählt. Mhm. Das ist ja genauso wie mit der Fandelver-Geschichte.
Ja.
Das ist so die klassische Einstiegsabenteuer ist ja, ne, sozusagen der Weg nach Fandelver. Und dann gibt es ja mittlerweile auch die Minen von Fandelver als weiterführende Geschichte
dazu. Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Da bin ich mal interessant, wie sie das gemacht haben.
Ja,
mit diesem Obelisk da, ne? Und dem,
das stimmt,
oder? War da nicht irgendwas mit dem Obelisken?
Ja, irgendwas mit Obelisken, genau. Da gibt es einige Fantheorien zu, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, das kann man sich alles anschauen. Wer übrigens noch mal mehr Interesse an der Five-Room-Dungeon-Theorie hat, der Creator Dadi aus Island, Mystic Arts ist sein Kanal auf YouTube, kann ich gerne verlinken, der hat da ein bisschen mehr zu erzählt. Der ist tatsächlich professioneller Filmemacher und Schreiber, das heißt, der kann da auch ein bisschen professioneller Dinge drüber erzählen, dass ich das jetzt kann. Ich kann da ja nur Dinge nachplappern oder quasi.
Jetzt, wo du das sagst, ne, dass du so Filmemacher ist, ich bin gerade überlegen, das ist dann ja aber auch, so eine Dungeons gibt es dann ja auch in Filmen, logischerweise.
Genau, die Five-Room-Dungeon-Format ist im Grunde nichts anderes als angewandte Screenwriting oder Storytelling-Theorie, wenn man das so will. Ne, du hast ja auch diese klassischen Spannungsbögen.
Mhm.
So.
Richtig.
Und genau, wenn du dann das Ganze mal so auf Star Wars anwenden würdest, ne, dann im ersten Film, der Eingang und der Guardian. Und der Guardian ist ja im Grunde genommen, dass Luke Skywalker das Lichtschwert bekommt und erstmal sozusagen diese Ausbildung anfangen muss. Und dann funktioniert das alles nicht so ganz. Und ne, also das ist quasi... Genau, der Eingang ist der spezielle Schlüssel und das ist das Lichtschwert für ihn.
Ja.
Das Puzzle ist dann so am Ende des ersten Films so ein bisschen, ne, das ist so dieses klassische, er muss halt rausfinden, wer er eigentlich ist und was er eigentlich kann. Und dann schlägt er das Imperium zurück.
Ja.
So, und das ist dann das Setback, ne? Das ist ganz klassisch. So, und dann kommt halt am Ende, ne, kommt dann sozusagen der Big Battle. Das ist dann die große Endschlacht, wenn sie dann den zweiten Todesstern kaputt machen und so, ne, mit Endor. Und das ist dann der große Konflikt. Und da hat das Imperium dann auf die Nase gekriegt. Mhm. Und am Ende gibt es dann halt die Belohnung. Ne, wenn Chewie übergangen wird bei der Medaillenzeremonie, bin ich immer noch wütend drüber.
Oh, ist
der
das
hat auch
echt
eine
so?
Verdient. Ja, der kriegt keine Medaille.
Oh krass, darauf habe ich ja nie geachtet. Ja, ich dachte immer, die stehen da alle irgendwie vorne und haben das alle bekommen.
Ja, die stehen da auch alle, aber Chewie kriegt keine Medaille.
Okay, krass. Ja. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen unfair.
Voll fies, oder?
Bin ich deiner Meinung? Ja, definitiv. Ja.
Nee, aber genau, aber da gibt es sicherlich Leute, die diese Storytelling-Struktur da noch ein bisschen besser erklären können. Vor allen Dingen, weil das ja auch jeder der einzelnen Filme diese Struktur beinhaltet, aber die Trilogie halt auch die Struktur nochmal in der Metaebene darüber
aufgreift.
Gelegt hat.
Ja, das ist schon sehr smart. Ja, aber Michael, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir sehen jetzt mal den Dungeon klassisch als der Kerker. Also nicht der Kerker, sondern sag ich mal so ein paar Kerkerräumchen, Gänge, Fallen, Heckmeck. Was würde denn für dich so ein klassischer Dungeon guter Dungeon ausmachen? Was müsste da rein?
Ja. Also erstens, ein guter Dungeon für mich bietet eine Herausforderung für alle Charaktere / Spieler. Mhm. Es darf sich eigentlich keiner dort langweilen.
Ja, das ist gut. Ja.
Ja. Also der Dungeon muss so flexibel sein, dass er allen gerecht werden kann.
Im schlimmsten Fall also auch, wenn du einen Charakter hast, der hauptsächlich auf Charisma geht und ein Bade ist und einfach nur labert.
Gut, ne? Also wenn wir von D&D ausgehen, da können Barden ja zumindest noch, sind noch ganz gute Utility-Magier, aber, ne, und haben halt auch noch so ein bisschen andere Skills, wie, ne, können Supporter sein. Aber ja, also es sollte eine Möglichkeit sein, wenn ich jemanden habe, der hauptsächlich mit Überzeugung und sowas arbeitet, dass da auch eine Rollenspiel-Challenge drin ist tatsächlich.
Ja.
In irgendeiner Form. Ja.
Mhm. Und guter, guter ist, Punkt, ja.
Ja. Und er darf nicht statisch sein. Also ich möchte keine Beschreibung haben, wie in der hinteren linken Ecke steht ein Goblin, der sein Schwert schleift. Das heißt dann, dass egal wie lange die Charaktere durch den Dungeon brauchen, der Goblin sein Schwert schleift. Er hat also am Ende nur noch so einen kleinen, keine Ahnung, Zahnstocher von Metall. Und einen Haufen Metallspäne vor sich, oder was?
Ja, ja. Da kommt so ein kleiner Goblin mit einem Zahnstocher ähnlichen Dolch auf dich zu. Piekst dich so fast eine Haarnadel. Ja, das ist verständlich.
Genau.
Heißt also dieses wandernde Gegner, sage ich mal so, oder wandernde.
Ja, ein lebender Dungeon.
Ja.
Lebender Dungeon. Mhm. Also wenn Wächterkreaturen wie ein Golem oder so, ja, der kann ja gerne immer an der gleichen Stelle stehen, außer da wird der Alarm ausgelöst. Mhm. Aber alles andere ist halt ein belebter Dungeon für mich.
Ja.
Gerade wenn da intelligente, lebende Kreaturen drin sind, dann gehen die ja im Alltag nach.
Ja.
Und dann hängt ja das, was die gerade machen, davon ab, zu welchem Zeitpunkt die Helden da reingehen, wo die vielleicht vorher auch schon Krach gemacht haben und ob sie das erste Mal in dem Dungeon sind und ob sie Spuren hinterlassen haben und.
Das ist richtig. Und vielleicht auch für die Charaktere, wenn sie smart genug sind und irgendwo hinein wollen, aber nicht kämpfen wollen, dass sie dann gegebenenfalls die, wie sagt man das, die Habits von den,
Angewohnheiten.
Ja, genau, die Angewohnheiten von den Leuten, die da in diesem Dungeon sind, sich merken können und dann sagen können, um, keine Ahnung, 12 Uhr geht der immer in die Küche, weil Mittagessen und dann ist da frei, so nach dem Motto, weißt
richtig,
du?
Richtig, genau. Ja, genau. Der Ogre hat einen sehr regelmäßigen Morgenschiss. Jeden Morgen um 8 Uhr ist er für eine halbe Stunde auf dem Thron.
Ja, das hast du jetzt gesagt. Das war auch ohne Überlegung, aber ich habe mich dann für die Küche entschieden.
Naja, nach der Küche folgt logischerweise, ne? Also frei nach Luise Kuschinski, ne? Ich habe einen geregelten Tagesablauf. Stuhlgang um 7.30 Uhr, aufstehen um 8. Ja. Nein, okay. Aber genau, wenn Kreaturen so einen Dungeon beleben, dann beleben sie den halt auch. Mhm. Dann möchte ich eigentlich sowas haben wie eine Liste, so die und die NSC-Monster wohnen da und die halten sich üblicherweise in diesen Bereichen auf. Oder, keine Ahnung, um 12 Uhr läutet der Goblin-Koch zum Essen und dann versammeln sich alle in der Essenshalle, außer drei Wachen, die da vorne postiert bleiben.
Ja.
So. Genau. Und dann habe ich vielleicht noch eine Motivation der Charaktere. Das finde ich auch immer wichtig. Welche Motivation haben denn die Goblins da in dem Dungeon? Sind die da, weil die das bewachen? Oder ist das deren Versteck und die machen von da aus Raubzüge? Heißt das dann vielleicht, dass dann auch nicht immer alle da sind?
Ne? Und wenn man dann gerade auf dem Weg nach draußen ist, dass die dann zurückkommen und man da auf den Deckel bekommt, dass dann der, Raum 3 oder so?
Ja, das kann, der Setback kann ja sowas zum Beispiel auch sein, die große Patrouille oder der Raub, ne, so, oh ja, da waren ja nur 5 Goblins in dieser Höhle, super. Mm. Ja, weil die anderen 50 gerade auf dem Raubzug waren, die kommen jetzt aber wieder. Oh, das ist dann der Setback. So. Und genau, also das macht es für mich halt aus, dass der Dungeon belebt ist. Das heißt, dass auch in der Dungeon-Beschreibung keine statischen Positionen festgelegt sind, sondern dass ich eher eine Beschreibung der NSC habe. Keine Ahnung, das ist der Goblin-Koch. Der Goblin-Koch hält sich meistens in der Küche auf, wenn er nicht gerade schläft.
Ja.
So, dann, das sind die 15 Goblins, ne, zu jeder, ne, keine Ahnung, in dem Schlafraum schlafen meistens irgendwie auch tagsüber so 5 bis 10 von den Goblins. Die wechseln sich ab mit den Wachen, deswegen, ne, sind natürlich immer irgendwelche am Schlafen. So. Mhm. Ne, üblicherweise sind am Eingang 3 Wachen. Außer beim Wachwechsel, da sind es auch mal 6.
Ja, genau.
So.
Und ansonsten spielen sie Karten.
Richtig, genau. Ne, das sind so, oder was sind übliche Aktivitäten, die die Monster in diesem Dungeon machen?
Ich bin gerade überlegen. Was könnte das so ein Monster machen? Sein Gebiet abstecken, hätte ich fast gesagt.
Ja, und, zum Beispiel. Ja.
Gucken, ob da keine Intruder sind.
Richtig. Mhm. Und was mir auch wichtig ist, sind so Sachen wie, vorausgesetzt, die Helden gehen da rein. Gibt es vielleicht verschiedene Alarmstufen des Dungeons?
Ja.
Ne? Also, wenn die einmal reingegangen sind, die Helden, drei Goblins erschlagen haben, dann werden die Goblins sicherlich nicht unvorsichtigerweise genauso weitermachen wie vorher, sondern die werden sagen, oh, da ist jemand reingekommen und hat, ohne dass wir es gemerkt haben, drei Goblins erschlagen. Mhm. Dann müssen wir wohl unsere Wachen erweitern.
Ja. Oder ein paar Fallen stellen. Wie stehst du so zu Fallen?
Fallen sind eine schwierige Sache. Das Problem ist, dass viele Rollenspiele mit irgendwie so Wahrnehmungssachen um sich werfen. Die hat die passive Wahrnehmung. Und dann hast du irgendwie einen Charakter dabei, der auch immer vorgeht, der hat eine passive Wahrnehmung von 25. Ja, der wird jede Falle vorher entdecken.
Ja.
So, das heißt, dann sind Fallen tatsächlich auch eigentlich keine richtige Herausforderung mehr, außer dass sie zu entschärfen unter Druck passiert dann in dem Moment. Ja, also es ist keine Ahnung, sie sind verfolgt und es dauert sozusagen. Ansonsten sind Fallen eigentlich nur dann eine Herausforderung, wenn sie nicht gesehen werden und ja, klauen Ressourcen und oder. Also wenn man es genau nimmt, nehmen wir mal den klassischen, das alte Grabmal. Und ich will wirklich dafür sorgen, dass Grabräuber das nicht ausnehmen, dann sind die Fallen, die in vielen Abenteuern verbaut sind, eigentlich viel zu harmlos.
Ja.
So, dann will ich ja was haben, was entweder sofort tödlich ist oder was dafür sorgt, dass das Weitergehen eigentlich nicht mehr möglich ist.
Ja, zum Beispiel, so. Ich komme in den reinen Raum rein, Türen verschließen sich, Wasser strömt rein.
Ja, oder, ne, keine Ahnung, die Sperrfalle, die so übel ist, dass sie eigentlich zu viel Schaden macht. So.
Ja, oder ich bin im schmalen Gang und von hinten kommt eine Kugel.
Genau, das macht aber keinen Spaß. Also es macht weder dem Spielleiter Spaß, außer man ist irgendwie Sadist und freut sich darüber, wenn Spielercharaktere sterben, was ich nicht tue. Oder für die Spieler fühlt es sich auch nicht gut an. Es ist halt so, ja, ich habe jetzt eine Probe verkackt und deswegen stirbt mein Charakter jetzt. Fühlt sich doch einfach nicht gut an.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig.
Also früher war das noch ein bisschen anders, da gab es dann ja extra so, da war das auch ein bisschen Spieler gegen Spielleiter, da gab es dann irgendwie so die 10-Fuß-Stange, mit der man den Boden abgeklopft hat und ne, alles konnte einen angreifen. Der Dungeon-Boden war gefährlich, die Dungeon-Decke war gefährlich, die Wände waren gefährlich. Also, aber das ist die alte Zeit.
Ja gut, das
böse
ist
Zeit.
So ist.
Die Friss- oder Stirbzeit, genau. Ja.
Okay, also Fallen eher, also aus deiner Sicht eher, wenn Druck da ist. Also sagen wir mal so, man kann ja sagen, ich habe da Fallen drin und wenn jemand eine gute passive Perception hat, dann sieht er die auch oder kann die auch vielleicht rechtzeitig, ich sag mal, entschärfen.
Ja.
Aber das hilft dir ja nicht, wenn hinter dir trotzdem eine Horde Orks hinterherlaufen.
Richtig. So. Ja, oder man macht die Fallen halt so, dass die Charaktere, die zwar sehen könnt, die Entschärfungsmethode aber nicht offensichtlich da ist. Ne, ich meine, oder sie halt irgendwelche bestimmten Gegenstände brauchen, um es zu entschärfen. Es können ja auch magische Fallen sein.
Ja.
Dass die Falle quasi dafür sorgt, dass der leichtere Weg nicht mehr gehbar ist, wenn man sie nicht entschärfen kann oder sowas. Das kann man schon einsetzen.
Ja.
Und Fallen müssen auch plausibel sein. Also wenn das jetzt eine bewohnte Höhle ist, wo die Goblins jeden Tag langlaufen, dann wird da keine Falle sein.
Nee.
Also wer baut seine Falle dahin, wo er selber ständig langläuft? Das ist doch quasi, das ist doch der Unfall schon vorprogrammiert.
Es sei denn, ja gut, okay, Unfälle sind natürlich auch doof, ne? Aber
chaotische Goblins vielleicht, okay.
Ja, aber ich könnte mir zum Beispiel sowas wie Druckplatten und sowas schon vorstellen. Also so ein Druckplatten-Memorium, hätte ich was gesagt, so ein Muster irgendwie so ein Mosaik oder sowas, weißt du? Und diejenigen, die es halt wissen, ne, die hüpfen dann von links nach rechts und wieder zurück, so nach dem Motto, und wissen den Weg. Und wenn du da aber als Normalo durchläufst, dann denkst du, oh shit, das ist jetzt hier sieht ein Mosaik und definitiv ist da irgendwo eine Druckplatte drin und das ist auch irgendwo klar, aber du siehst es nicht so ganz gut. Du hast aber die Vermutung, ja, wo läufst du jetzt schnell rüber und wie machst du das?
Ja.
Und dann kommt aber hinter dir ein Horde Ork. Und wenn du dann aber sagst, okay, ich möchte jetzt das mit dem Stab oder mit dem klassischen Stein irgendwie abwerfen, ja, kannst du ja machen, aber die Orks laufen und du stehst da und wirfst.
Ich meine, der, ne, der klassische unbewachte Hintereingang, der kann natürlich mit einer Falle versehen sein. So.
Ja.
Ne, der Grund, warum der nicht benutzt wird, ist halt, dass diese blöde Falle da ist. Das wissen die auch und deswegen gehen die da nicht rein. So.
Ja, das kann auch gut sein, ja. So.
Genau, ich finde, Fallen müssen auch einen Grund haben, warum sie da sind, für mich. Also wie gesagt, da ist wieder Plausibilität wichtig. Ein altes Grabmal kann natürlich mit Fallen durchaus vor Grabräubern geschützt sein. Mhm. Oder ein absichtlich angelegter Dungeon, wie das beim Dungeon von Mad Mage ist. Natürlich sind da Fallen drin.
Ja.
Der hat das Ding da gebaut, damit Abenteurer eine Herausforderung haben. Fallen gehören für den natürlich mit zur Herausforderung dazu.
Mhm. So.
Ne, also, aber, ne, oder keine Ahnung, in der Wildnis, wenn wir jetzt mal aus dem Kerker-Dungeon rausgehen, ne, im Wald, natürlich können da Fallen sein. Die müssen ja nicht mal für die Charaktere oder für die Helden gedacht sein. Aber es kann ja auch eine einfache Jagdfalle sein.
Ja, das stimmt.
So, tritt mal in so eine Bärenfalle rein.
Unangenehm.
Ja, ne? Es ist sehr unangenehm. Es ist noch unangenehmer, wenn in dem Moment durch deinen Schrei der Eulenbär nebenan aufmerksam wird.
Ja, stimmt.
Ja, dann ist der Schaden an sich vielleicht gar nicht das Schlimme, sondern die Tatsache, dass du gerade in einer Bärenfalle sitzt, die du vielleicht von der Stärke her nicht aufkriegst und gerade eine böse Kreatur auf dich zurennt.
Ja, sich denkt, ein Snack,
ja.
Der nicht weglaufen kann.
Genau. Also, ne, wie gesagt, Fallen müssen für mich Plausibilität haben. Ich habe das zum Beispiel in meiner Kampagne so gemacht. Da gab es Fallen im Dschungel, die waren aber, weil das für die Fallensteller so vorgeschrieben war, die Wildfallen waren markiert.
Mhm.
So, da hing halt im Baum darüber ein buntes Band. Und wenn da ein buntes Band hing, dann wussten intelligente menschliche Kreaturen halt, da sollte ich nicht langlaufen, das ist eine Wildfalle. So.
Ja.
Ja. Und das heißt, wenn man in eine Wildfalle reingetreten ist, die nicht markiert war, wusste man hatte einen Wilderer vor sich. Genau. Ne, das macht natürlich dann auch so ein bisschen unaufmerksam. Naja, hier ist ja kein Band, da kann ich ja langlaufen. Shut up. Genau, also wie gesagt, es muss halt Plausibilität, finde ich, da wichtig. Ne? Also generell auch für den Dungeon. Es muss für den Dungeon einen Existenzgrund geben, in der Welt irgendwie plausibel ist. Und wenn der Existenzgrund ist, ein verrückter, supermächtiger Magier erschafft Dungeons, weil er es lustig findet, Heldengruppen in ihr Verderben zu führen, ist das für mich ein plausibler Grund.
Ist es Grund genug, genau.
Ja, genau.
Kann man ja so sagen, das stimmt wohl.
Genau. Ne, es kann ja auch sein, also ne, am Ende des Dungeons muss ja irgendeine Form von Belohnung warten. Es muss keine physische sein, es kann auch eine Enthüllung oder irgendein großes Geheimnis sein, aber ne, also irgendwas muss ja am Ende des Dungeons liegen. So, irgendwas
das muss ja Weiterkommen in den nächsten Dungeon. Ich sag nein, das Weiterkommen in den nächsten Abenteuerabschnitt.
Ja, genau. Ja. Ne, also ich meine, wie man so schön sagt, ne, das moderne Abenteuerstruktur sieht ja auch vor, dass das Abenteuer weitergeht, egal quasi wie die Helden, wie erfolgreich die Helden mit Dingen sind.
Ne, ja.
Also das Weiterkommen des Abenteuers nicht von Proben abhängt. So.
Richtig.
Ne, deswegen arbeite ich auch am liebsten mit Motivationen. So. Was motiviert den Bösewicht, seine Dinge zu tun?
So.
Was hat den Dungeon-Erschaffer motiviert, den Dungeon zu erschaffen?
Das ist eigentlich ein schöner Ansatz.
Ja. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, dann wird der Dungeon auch ganz gut. Und wenn man, man malt sich einen tollen Dungeon-Plan und dann fragt man sich, ich weiß bei Raum 27 gar nicht mehr, was da jetzt noch drin sein könnte.
Oh Gott.
Naja, dann mach ihn kleiner, mach ihn weg, den Raum brauchst du nicht.
Ja, oder man braucht ihn dann gar nicht, ne? So.
Genau.
Ja.
Ne? Also genau so, ne? Und auch zu gucken, also so ein bisschen Logik, ne? Wenn da lebende Kreaturen drin sind, die müssen essen.
Ja, die haben eine Speisekammer, die haben einen Schlafraum, die haben vielleicht einen Gemeinschaftsraum, die haben eine Küche. Die müssen sich
irgendwo erleichtern.
Genau, die haben eine Toilette.
Oder
ein Raum.
Ja, ne? Also
vielleicht haben die Haustiere oder Reittiere oder irgendwie sowas, die sie irgendwo halten.
ja, ja.
So?
Ich meine, stell dir mal vor, ne, du hast den Dungeon und da gibt es ein großes, ganz, 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 ganz tiefes Loch. Ja, das ist zum Beispiel in meinem Dungeon auch der Fall, den ich gerade leite.
Das stinkt.
Auf dem ersten Level gibt es ein sehr, sehr, nee, das ist so tief, da stinkt gar nichts.
Ach so, okay. Ich dachte schon.
Aber, ne, aber sozusagen, ja, okay, ich habe da jetzt irgendwas, was ich loswerden will, schmeiß ich da rein.
Ah.
Ja.
Ja.
Aber dann kommt man ja irgendwann tiefer und irgendwann erreicht man ja vielleicht mal das Ende des Lochs.
Oh mein Gott. Und dann ist ja so allmöglicher Kram.
Ja, genau.
Boah, krass. So von, ich schmeiß mal mein Taschentuch weg, bis ich habe jemanden irgendwas Wertvolles geklaut, will nicht, dass es bei mir gefunden wird und schmeiß es da rein.
Ja, oder ich habe jemandem etwas Wertvolles geklaut, das behalte ich und den habe ich dabei erledigt und den schmeiß ich da rein.
Und ja, genau.
Ja, und genau. Ja, also ne, solche Sachen halt, dass du halt, genau, dass du halt auch die, dass für den Spielleiter das auch einfacher planbar bleibt, ne? Dass man sich eine Überlegung hat, okay, was brauche ich, was ist da drin und warum ist das so, wie es da ist.
Mm.
Ne? Und also 5-Raum-Dungeon heißt nicht, dass es 5 Räume, physische Räume sind. Also ne, einer dieser Räume kann auch 3 Räume oder 4 Räume beinhalten, ist ja kein Problem. Es geht ja mehr um die Struktur.
Ja, es können auch so Abschnitte sein quasi, ne? So.
Ja, ja, genau.
Ja,
ja, ja.
Das ist richtig.
Das stimmt.
Ja, spannend. Ne? Ja, es haben verschiedene total. Ansichten, was ein Dungeon sein kann. Ein Dungeon
richtig.
Ist der Kerker unterm Bergfried. Oder
ja, das ist die klassische Definition.
Wie habe ich ihn genannt? Ein Irrweg, Labyrinth aus mehreren Räumen mit Fallen und Bösewichten.
Richtig, genau. Ja, oder es ist der Dungeon ist ein alter, verzweigter Pfad durch den Wald, der in den Sumpf zum Hexenhaus führt.
Ja.
Oder der Dungeon ist die Geschichte in eurem Kopf.
Ja, jetzt wird's philosophisch, aber.
Richtig.
Ja. Da ist ja mal, bin ich ja mal gespannt, was unsere Zuhörer so dazu sagen, was sie so unter einem Dungeon verstehen und was für sie ein guter Dungeon ausmacht und ob sie vielleicht auch schon von der 5-Raum-Theorie, hätte ich was gesagt, gehört haben und die vielleicht sogar auch anwenden.
Genau. Ja, liebe Zuhörende da draußen, berichtet uns doch mal in den Kommentaren, was ihr so für Dungeon-Erfahrungen gemacht habt. Ob ihr vielleicht mal richtig fürchterliche Dungeons erlebt habt, die ihr nie wieder erleben wollt. Oder vielleicht auch super tolle Dungeons. Und was für euch in Dungeons wichtig ist.
Ja, genau. Und das Ganze könnt ihr entweder direkt bei Spotify kommentieren oder auch bei Instagram und Facebook.
Oder auf Podigy.
Oder auf Podigy. Oder haben wir irgendwo eine Mail? Bestimmt haben wir auch eine Mail.
Wir haben keine offizielle E-Mail-Adresse momentan, die wir irgendwie benutzen, aber ihr könnt uns gerne überall Kommentare lassen, wo wir verfügbar sind, wo ihr uns auch immer hört.
Ich wollte gerade sagen, und falls ihr uns persönlich kennt, ne, dann könnt ihr uns das auch so sagen.
Genau, ihr könnt uns das auch auf dem Brot und Spiele sagen, wenn ihr da mal
ja, genau.
Oder auf dem Conventus korrekt. Leonis, wobei auch nur noch einmal.
Ja, dieses Jahr das letzte Mal, aber 30 Jahre.
Richtig, so sieht's aus.
Genau.
30 Jahre Conventus Leonis, 15 Jahre Brot und Spiele.
Ja.
Das ist das Jahr der großen, herausragenden Jubiläen da draußen. Mhm. Und wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr uns gerne weiterhört und lasst uns Kommentare da. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Spielt weiter!
Bis denn, tschüssi!
Ciao.
Okay, top. So, weil ich muss jetzt stoppen, ne?